TLDR. Ich hatte zufällig mit einem Auftritt im Kapuzenpullover Erfolg und habe ihn deshalb nicht mehr ausgezogen. Die Kapuze. Januar 2008. Es war so etwas wie mein Eminem-Lose-Yourself-Moment, nur in traurig, privilegiert und extrem uncool. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Auch wenn es mir ein bisschen peinlich ist, ich habe das damals als ehrlich depressives Lehrerkind wirklich so empfunden und fühle es auch immer noch. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Diese Auftritte hatten sich für mich so ein bisschen wie eine letzte Chance angefühlt. Plötzlich waren alle Scheinwerfer auf mich gerichtet. Applaus, freigesetzte Endorphine, das Gefühl von Bestätigung. Und das, obwohl mich das Publikum eigentlich nicht richtig sehen konnte. Der unscheinbare Typ, von dem keiner erwartet hatte, dass jetzt irgendwas Besonderes kommt, war auf einmal im Mittelpunkt. Aber ich muss mit der Erzählung früher anfangen. 3 Jahre zuvor. In der Schule war ich zwar als Schulsprecher und Zeitungsgründer bekannt, ansonsten flog ich leistungstechnisch aber unter dem Radar. Abischnitt 3,4. Wie in der Schule verweigerte ich danach den Dienst, nur diesmal den an der Waffe. Bei der Musterung gab ich mir so viel Mühe, damit durchzufallen, dass ich den Test wiederholen musste, weil völlig klar war, dass ich so schlecht gar nicht sein konnte. Dann hätte ich Zivildienst machen können, aber das fand ich doof und absolvierte stattdessen ein freiwilliges soziales Jahr bei der Jungen Presse Hamburg. Eine Art Sonderform der Sonderform vom Ersatzdienst. De facto war ich dort mein eigener Chef und arbeitete in dieser Zeit hauptsächlich für mich. Ich versuchte vieles, aber es kam nicht das bei rum, was ich oder andere sich gewünscht hätten. So empfinde ich es heute auch bezogen auf meine Zeit im Europäischen Parlament. Was beide Lebensabschnitte gemeinsam haben? Ich war depressiv. Danach glaubte ich, Soziologie und Geschichte studieren zu wollen. Meine Studienfachbewerbung wurde abgelehnt, aber ich erfuhr von einem Schlupfloch. Man müsse der Ablehnung widersprechen. Zu meiner eigenen Überraschung schaffte ich es morgens pünktlich aus dem Bett, war der Erste in der Zulassungsstelle und legte offiziell Widerspruch gegen meine Ablehnung ein. Somit brauchte ich nicht mal einen Anwalt, um mich ins Studium einzuklagen. Ein Erfolg, zumindest ein kurzer. Schon in der ersten Vorlesung war mir klar, Studieren ist nichts für mich. Ältere Studierende spielten »Life's a piece of shit, when you look at it« von Monty Python und alles, was ich dachte, war »Ja, danke, wie soll mich das denn motivieren, den ganzen Scheiß 3 Jahre lang zu machen?« Ein Mensch steht vor einem Haufen anderer, die teilweise auf Treppenstufen statt richtigen Plätzen sitzen müssen, unter anderem auch, weil SeniorInnen-Studierende die Plätze belegen und sabbelt ohne Punkt und Komma über irgendwas. Die ganze Veranstaltung ist alles andere als unterhaltsam und um es in puncto Unannehmlichkeit auf die Spitze zu treiben, müssen die restlichen Anwesenden jedes Wort aufsaugen, verstehen und irgendwann in einer Prüfung wiedergeben. Bis heute erschließt sich mir nicht, wie sich dieses Konzept weltweit verbreiten konnte und warum man es mit Kompetenz gleichsetzt, wenn man darin besteht. Selbst mein Soziologieprofessor sagte zu Beginn, dass man mit diesem Studienfach ohnehin nichts werden könne und die meisten von uns abbrechen würden. Auch Geschichte war nicht besser. Ein Dozent ließ die Studierenden eine halbe Stunde lang raten, warum die Gebiete im südlichen Teil am anderen Ende der Welt Lateinamerika heißen würden. Ich zweifelte daran, ob es sein Ernst oder Spaß sei, und beschloss, dabei mache ich nicht mit. Alles an meiner Zeit an der Uni war absurd. Die Ästhetik der Gebäude zog mich runter und vor allem die Auffanggitter ums Hochhaus, damit die Leute nicht runterspringen. Nach insgesamt 6 Wochen gab ich komplett auf, erschien nicht mehr und ging ins Bett. Natürlich nicht allein, sondern mit meiner Depression. Darin war ich wenigstens mal wieder erfolgreich, und zwar so, dass ich es direkt 2 Jahre durchzog. In dieser Phase ernährte ich mich hauptsächlich von Döner und Nudeln. Komisch, dass meine geistige Gesundheit bei diesen ausgewogenen Mahlzeiten nicht besser wurde. Mein Zimmer tapezierte ich wie ein Wahnsinniger mit Zetteln voller Ideen und Notizen. Lüften stand nicht auf der Agenda. Ich hatte mich selbst gefangen genommen oder war gefangen von meiner Depression. Genau kann ich das bis heute nicht sagen. Leisten konnte ich mir das nur, weil ich noch bei meinen Eltern wohnte und sie mein Leben finanzierten. Ich sag ja, ich war und bin privilegiert. Ab und zu, nur um später mal noch den Unterschied zwischen tot und lebendig ausmachen zu können, trat ich ans Tageslicht und traf andere Menschen. Ich gründete mit 3 anderen Frei und Willig, eine Initiative für mehr Jugendengagement in Hamburg. Eine Art Mini-Stiftung. Wir hatten ein Budget von 400 Euro zur Verfügung, mit dem wir andere Jugendprojekte fördern durften. Das Ganze nannte sich Tipps, Grips und Geld. Unsere eigene Youth Bank stellten wir unter das Motto »Mach es dir selbst«. Das war jetzt nicht so ein reifer Humor, aber damals fanden wir es lustig. Um auf unsere Förderung durch Frei und Willig aufmerksam zu machen, verteilten wir zum Beispiel kostenlose Postkarten mit dem Spruch »Beende dein Leben« und dann in klein »Fang ein neues an« mit Frei und Willig. Der Spruch war eine Hommage an eine Szene des Films »Gegen die Wand« von Fatih Akin, in der ein Arzt so etwas sagt wie »Sie können ja ihr Leben beenden, aber dafür müssen Sie sich doch nicht gleich umbringen.« Das fand ich gut. Bei der Förderung anderer ging es für mich darum, den Gedanken der SchülerInnenzeitung weiterzuführen und es jungen Menschen zu ermöglichen, einfach ein Selbstwirksamkeitserlebnis erfahren zu können. Ganz simpel, ich tue etwas, ich engagiere mich und dafür bekomme ich Unterstützung und erlebe, dass sich etwas ändert. Und wenn ich in meinem Leben etwas immer wollte, dann war es Veränderung. Auch für mich selbst, und die sollte auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Eine gute Freundin, ich wundere mich auch noch, wie das passiert war, begleitete mich in meiner »Was soll ich nur nach der Schule machen?« Phase zum Poetry Slam. Unerklärlicherweise hatte ich mir vorgenommen, an einem teilzunehmen, ohne mir diese Veranstaltungsart vorher mal anzusehen. Einerseits brauchte ich ein Ventil für meinen Frust, andererseits dringend Anerkennung. Zuvor hatte ich alle anderen Bereiche abgehakt und wusste, ich und ein normaler Job, das wird nichts. Auf die Bühne zu gehen war mein letzter Ausweg. In meiner Vorstellung war ein Poetry Slam ein Abend, an dem sich Fremde gegenseitig ihre Texte vorlesen, und wer den besten Text geschrieben hatte, bekam dann dafür Applaus. In meiner Logik war es so: Wie geil ist das, wenn man auf der Bühne steht und für das, was man da tut, direkt Belohnung bekommt? Sofortiges Feedback. Wenn ich bei jedem Erreichen meines Büros den Applaus und die Begeisterung des Publikums spüren könnte, wäre ich mit einer weniger ablehnenden Haltung losgegangen. In meinem Zimmer, das eher einem überdimensionierten und unförmigen Notizbuch glich, verfasste ich Texte und wollte diese nun nicht mehr für mich behalten, sondern teilen. Mein erster Auftritt sollte im Hamburger Club Molotow stattfinden. Kurz bevor ich dran war, überkam mich Angst. Angst davor, keinen Applaus, sondern Buhrufe von 200 Menschen zu bekommen. Angst zu scheitern. Auch irre, dass ich davor noch Angst hatte, wo das Gefühl von Scheitern zu diesem Zeitpunkt für mich schon längst Dauerzustand war und ich mich damit eigentlich hätte wohl, weil heimisch fühlen sollen. Ich wollte abhauen. Ich tat es auch und verließ die Location. Meine gute Freundin ließ das aber nicht das Ende werden. Sie kam raus, sagte, »Du bleibst jetzt hier« und stellte sich mir in den Weg, sodass die einzige Richtung, in die ich noch gehen konnte, auf die Bühne war. Ich wollte am liebsten verschwinden Da ich aber keinen Ausgang nehmen konnte, improvisierte ich und zog mir die Kapuze meines schwarzen Hoodies so weit über die Stirn wie möglich. Ich stolperte auf die Bühne, stieß mir den Kopf und hielt den Zettel mit meinem vorbereiteten Text vor mein Gesicht, so dass es für das Publikum unmöglich war, die Panik in meinen Augen zu erkennen. Ich las:
Ja, guten Abend. Für mich wird hier heute ein Albtraum wahr. Wenn es mal nicht läuft, wenn du und dein Wecker ein Kommunikationsproblem haben, wenn du deshalb verschläfst, wenn draußen November ist, wenn es deshalb dunkel ist und nass und kalt, wenn du unter die Dusche gehen musst, um Wärme zu spüren, wenn du auf dem Weg zum Bahnhof auf einem Haufen Hundescheiße ausrutschst, wenn du dich dann noch weiter verspätest, weil sich irgendjemand ganz dringend die S-Bahn von unten angucken musste, wenn du auf deine Arbeit keine Lust hast, weil sie dich unterfordert, wenn dein Chef das auch bemerkt und du dafür von ihm zusammengefaltet wirst, wenn dir dein Arbeitskollege vom Platz gegenüber stolz von seinem letzten Saufabend erzählt, wenn sich in der Mittagspause dieser andere Blödmann an dich dranhängt, wenn dein Portemonnaie ein Loch hat und du dein Kleingeld im Ausgang des Supermarkts verteilst, wenn du deshalb von einem Kind ausgelacht wirst, wenn deine Mutter dich anruft, weil du dich so lange nicht mehr gemeldet hast, wenn sie dir vorhält, dass du schon immer so unzuverlässig warst, wenn deine Freundin das Gleiche sagt und deshalb mit dir Schluss macht, per Mail, und wenn dir das alles an einem Tag passiert, dann, ja, dann ist das noch lange keine Garantie dafür, dass es morgen nicht noch viel schlimmer wird.
Das Publikum klatschte und lachte. Die Energie im Raum lud mich wie eine Batterie auf. Ich war high, elektrisiert und in einem mir bisher unbekannten Rausch. Ich gewann bei diesem Slam, der über mehrere Runden ging, den Dr. Buhmann Gedächtnispreis, der von den ModeratorInnen willkürlich vergeben wurde, mit dem Kommentar, dass ich ihn verdient habe, weil ich meinen Albtraum gemeistert hätte. Wie nett. Ich machte einfach weiter, las Texte über meine Depression und zog die Leute runter.
Meine Freunde sagen immer: Nico, du siehst das alles viel zu negativ. Manchmal denke ich, vielleicht haben sie recht. Nach meinem letzten Auftritt haben sich drei Leute einliefern lassen. Einer hat auf diesen Umweg verzichtet und sich gleich umgebracht. Mal gucken, was heute noch passiert. Willkommen zu meiner Abschiedstournee, die jetzt hier anfängt und hier gleich aufhören wird. Ich widme die nächsten 30 Minuten der alles entscheidenden Frage: Gibt es ein Leben vor dem Tod? Viele werden sich jetzt fragen, wer ist denn dieser lebensfrohe junge Mann da auf der Bühne? Für die, die mich noch nicht kennen: Ich höre auf den Namen Nico Semsrott. Ansonsten lasse ich mir aber gar nichts sagen. In meinen Abi-Buch-Kommentaren stand damals: Ist es nicht anstrengend, immer gegen alles zu sein? Die Antwort lautet: Es ist ein Fulltime-Job. Weil ich so furchtbar gegen alles bin, breche ich auch immer alles ab. Ich bin mittlerweile so professionell im Abbrechen, dass ich in letzter Zeit häufiger überlege, mich selbstständig zu machen und eine Abbruchfirma zu gründen. Oder ich werde Konditor. Für mich wäre das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, irgendwann in meinem Leben nochmal was gebacken zu bekommen. Vielleicht gehe ich auch ins bürgerschaftliche Engagement und gründe eine Brandstiftung. Mal gucken. Für mich wäre das jedenfalls die zündende Idee. Leider fehlt mir für die Brandstiftung aber das Feuer. Klarer Fall von Burnout. Kleines Wortspiel. Neulich war ich bei einem Karriereberater. Er hat mir von meiner neuesten Idee abgeraten. Ein Amoklauf würde sich in einer Bewerbung nicht gut machen. Das hat mich irgendwie demotiviert. Ich habe kein Motivationsproblem, ich bin eins. Von wegen Attentäter. Ich bin Mattentäter. Wenn man bei Google Ich Versage eingibt, dann bin ich der erste Treffer. Ich glaube, bei mir ist das der Überlebensinstinkt. Ich habe so eine latente Anti-Haltung. Ich bestreite alles, außer meinem Lebensunterhalt.
Alles, was ich dachte, war, geil, wenn das funktioniert, mache ich das jetzt so lange, bis ich davon leben kann. Wieder eine radikale Entscheidung, aber wirklich nicht meine schlechteste. Heute ist mir klar, ohne die Kapuze hätte ich nie Karriere gemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, alles mit Absicht zu machen. Der Zufall hat mir geholfen. Meine Angst und meine vermeintliche Schwäche. Meine Karriere begann also auf St. Pauli und ironischerweise damit, Kleidung an, statt auszuziehen. Der Kapuzenpullover ist mein nicht so Superman-Kostüm, die Kunstfigur mein Schutz. Mit ihr habe ich viele gute Dinge erlebt. Sie gibt mir die Freiheit, Dinge zu sagen und zu tun, die ich als Privatperson nie getan hätte. Und sie gibt mir den Mut, an Orte zu gehen, die ich sonst nie aufgesucht hätte. Sie gibt mir die nötige Distanz zu meiner Umwelt, ohne die ich sie nicht ertragen würde. Wäre ich ohne Kapuze in den Plenarsaal gegangen? Vermutlich kein einziges Mal. Ich brauche den Schutz meiner Kapuze. Ich habe ein Abgrenzungsproblem und durch den schwarzen Pullover kann ich mir die Fähigkeit, Abstand zu nehmen, sprichwörtlich anziehen. Als Person mit Brille, Hoodie und Jeans bin ich einerseits einer von vielen und andererseits der eine, der immer gleich abgeranzt aussieht und bei dem andere wissen, was sie erwarten können. Bei einem Typen, dem man ansieht, dass er über nicht allzu viele soziale Kompetenzen verfügt, rechnet niemand damit, dass er die Welt rettet und schon gar nicht durch Diplomatie und Kompromisse. Ich habe durch das Outfit direkt den Druck aus allem rausgenommen. Wer mich sieht, stellt keine Erwartungen. Meine Stärke ist das Schwarz-Weiß-Sehen, Dinge konkret zu benennen, zu sagen, das ist scheiße, und manchmal auch, das ist geil.